Könnte das tun, ja. Mhm.
Danke. Danke, dass du ehrlich warst. Danke.
Ja. Okay, ich habe auf dem Herzen, uns an ein einfaches Wort zu erinnern, das ihr alle kennt, aber einfach, dass wir im Wort Gottes bleiben. Und zwar Anfang der Apostelgeschichte. Ihr wisst selber, wie stark der Heilige Geist gekommen ist an Pfingsten. Ja, das war der Tag, wo der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Das ist der Tag, der prophezeit war in der Bibel, im Alten Testament, dass Gott seinen Geist ausgießt. Und das Bild vom Ausgießen ist, ja, dass man Wasser nimmt und es ausgießt. Und das Bild ist, dass Gott aus dem Himmel den Heiligen Geist ausgegossen hat auf die Erde. Und das hat er an Pfingsten gemacht. Und ihr wisst, wie das war. Da war Feuer, da war ein Brausen vom Himmel, da war alles Mögliche. Das war bestimmt total stark.
Ja, ich war dabei gewesen.
Das war bestimmt total stark. Und genau, wäre ich auch gerne dabei gewesen, ehrlich gesagt. Und das Interessante ist, wo ist dieser Heilige Geist denn hingeflossen? Ja, das ist die Frage. Wenn man was ausgießt, ja, jetzt gerade im Garten, da gießt du einen Liter aus und der fließt sofort weg. Also wir haben riesige Risse bei uns im Garten in der Erde. Da kannst du 100 Liter reinschütten, das Wasser ist weg.
Die Meteorologen sagen, es müsste 4 Tage am Stück regnen, damit der Boden wieder halbwegs...
4 Tage? Wo hast du das gelesen? Ich habe 4 Wochen gelesen.
4 Wochen?
Ja, 4 Wochen Landregen. Weil, also im Norden ist es so, dass... im Norden sind die ersten 40 Zentimeter komplett trocken. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ob jetzt 4 Wochen, auf jeden Fall müsste es länger regnen. Und wie viele Zentimeter trocken sind, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber es ist so, wenn du Wasser irgendwo hingießt im Moment, ist es sofort weg. Und wenn wir jetzt hier Wasser ausgießen, bleibt es da stehen. Wo ist der Heilige Geist, als er ausgegossen wurde, hingeflossen? Und wo ist das Ganze, was an dem Tag geschehen ist, wohin ist das geflossen? Das ist doch eine interessante Frage. Und wohin fließt auch heute, wenn Gott seinen Geist ausgießt? Wo fließt es hin? Ich glaube, es gibt viele Events, wo Gott seinen Geist ausgießt. Und die Frage ist, wo fließt das dann hin? Was ist Gottes Plan? Und das Interessante ist, dass, wenn man dann sieht, Petrus predigt und dann gibt er verschiedene Anweisungen. Darauf will ich jetzt nicht kommen. Also die Leute fragen ihn, was sollen wir jetzt tun, nachdem der Heilige Geist auch ihr Herz berührt hat. Und Petrus sagt dann, das, was wir auch als Grundlage für uns sehen, ja, tut Buße, dann, er sagt es nicht, aber das kommt auch dazu, glaubt, lasst euch taufen und ihr empfangt den Heiligen Geist. Damit fängt dann was Neues an. Also Petrus gibt diesem Ganzen, was der Heilige Geist tut, eine Richtung. Ja? Er lässt das nicht einfach nur so. Er sagt nur einfach, er lässt nicht nur einfach das Wirken des Heiligen Geistes irgendwie geschehen. Er predigt das Wort und er gibt dieser Reaktion der Menschen eine Richtung am Schluss. Und das Ganze endet damit, würde ich sagen, zunächst mal in Vers 47, ja, aber in 42 ist schon mal so eine Zäsur, wo genau gesagt wird, wo das Ganze hinfließt. Und diese Stelle haben wir schon öfter gelesen. Und da steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Alle gläubig gewordenen waren beisammen, hatten alles gemeinsam und so weiter. Der Herr tat aber täglich hinzu, die gerettet wurden, Vers 47. Aber 42 ist auch so eine Richtung, die Apostel dem ganzen Wirken des Heiligen Geistes geben. Ja? Und ich sehe, dass sie bleiben nicht bei diesem starken, oder sagen wir mal, das Wirken des Heiligen Geistes durch die Hand der Apostel fließt wohin? Wohin fließt es? Es fließt tatsächlich dahin, dass sie eine Gemeinde bauen. Es bleibt nicht einfach nur so im luftleeren Raum stehen. Und diese Gemeinde, die sie da bauen, die hat diese vier Kennzeichen. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Mehr ist es gar nicht. Ja, das ist das Interessante. Aber das sind die vier Eckpunkte, die sozusagen, wohin das Ganze kanalisiert wird, was Gott ausgießt. Das sind die vier Wände von dem Gefäß, wo das dann auch drin bleibt und nicht irgendwo wegfließt. Ja, in diesem Gefäß, was diese vier Ecken hat, ist das Wirken des Heiligen Geistes drin geblieben, in der ganzen Apostelgeschichte. Und der Herr tagt täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also ich möchte das nochmal betonen, das ist ein starkes Wirken des Heiligen Geistes. Es ist jetzt nicht ein gesetzliches, wir machen jetzt dies und das, aber es bleibt nicht dabei, bei diesem, sagen wir mal, am Anfang vielleicht eher undefinierten Wirken des Heiligen Geistes. Sondern der Heilige Geist lenkt die Apostel dahin, erstens zu predigen, dass die Leute sich bekehren, sich taufen lassen, und dann gibt es eine Gemeinde, die diese Eckpunkte hat. Und gerade in unserer Zeit ist mir das sehr wichtig, weil wenn wir tatsächlich auch erwarten, dass Gott nochmal wirkt, ja, seinen Geist ausgießt, vielleicht sieht man das sogar an manchen Stellen, die Frage ist, wo fließt es hin? Und was ist die Weisheit, wo das bleiben soll dann auch? Und ich möchte diese vier Eckpunkte nochmal ganz kurz angucken. Ja. Das erste ist die Lehre der Apostel. Die bleiben, das ist ein Eckpunkt von dem, sie bleiben in der Lehre der Apostel. Bibel, ich sag's mal so, Bibel muss sein. Für das, was der Heilige Geist bauen will, wo der bleiben soll, Bibel muss sein. Wenn man irgendwas bauen will, wo der Heilige Geist dauerhaft bleibt, das ist ein Gefäß, wo er dauerhaft bleibt. Ein Eckpunkt, eine Wand ist Bibel. Ich sag's mal so platt, ja. Bibel muss sein. Bibel muss man lesen. Wenn man sie hat. Gemeinde ohne Bibel, wie der Heilige Geist sie will, unmöglich. Wenn diese Wand fehlt, fließt es raus. Hast du letzte Woche in der Bibel gelesen? Sehr schön. Das gelesen, ja. Hat der Herr was zu dir gesprochen? Ja, das ist wichtig. Ich glaube, die Gemeinde, wollt ihr eine Gemeinde ohne Bibel? Ich glaube, das ist unmöglich. Also Wort Gottes, Lehre der Apostel, das ist hier quasi der Schlüssel. Die Apostel haben diese Lehre gebracht aus dem Wort. Aber das brauchen wir. Die Frage ist, wollen wir uns dem unterordnen? Ich glaube, wir wollen das. Aber wir sehen dieses Gefäß, was Gott hier baut. Und deshalb dieser Eckpunkt, da halten wir dran fest. Wir brauchen dieses unser Gefäß auch, was Gott bauen will, brauchen wir Gottes Wort. Für uns selber und als Richtschnur und so weiter. Okay, dann will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Da kann man jetzt eine eigene Lehreinheit draus machen. Ja, ich will euch einfach nur daran erinnern an das. Der zweite Eckpunkt von dem, was Gott baut, wo der Heilige Geist reinfließen will und wo er bleibt, ist Gemeinschaft. Seht ihr das?
Amen.
Die Gemeinde hatte Gemeinschaft. Und wisst ihr, was das Problem ist? Das ist eine Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Und nicht mit Freunden. Mit Freunden ist es was anderes. Gemeinschaft mit Freunden ist eine Sache. Aber Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, das ist was ganz anderes. Das war schon in meiner Familie so. Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern war was völlig anderes, als wenn ich mich mit meinen Freunden getroffen habe.
Irgendwann muss Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern die Freunde sein. Ja. Das ist das Optimum.
Das ist Optimum. Ja, Optimum. Mein Bruder war dann auch irgendwann mein Freund, ja. Aber lange Zeit nicht.
Okay. Ja, nicht so.
Aber Gemeinde ist Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Und das, was der Heilige Geist bauen will, ist, dazu gehört eine Wand, damit er da bleiben kann, wo er reinfließen will, ist, dass wir Gemeinschaft haben als Brüder und Schwestern. Und die suchen wir uns nicht aus. Ja. Und Gottes Wort macht ganz klar, dass Gemeinde Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen sind. Das ist Gemeinde. Und Gottes Wort zeichnet uns ein Bild an mehreren Stellen, unter anderem im Galaterbrief, ja, wo dann steht, da ist nicht mehr Sklave und Freier, da ist nicht mehr Grieche und Jude, da ist nicht mehr Mann und Frau, und man könnte noch das beliebig erweitern. Ja. Da ist nicht mehr alt und jung, da ist nicht mehr schwarz und weiß, da ist nicht mehr Deutscher und was weiß ich. Ja. Da ist, wir sind alle eins in Christus. Das bedeutet nicht, dass die Unterschiede plötzlich alle weg sind, aber es bedeutet, dass wir die irgendwie überwinden müssen in dieser Gemeinschaft, in der Gemeinde. Mhm. Ich sag's mal so, eine homogene Gemeinde ist nicht Gottes Plan. Eine Jugendgemeinde ist nicht Gottes Plan. Gut, vielleicht gebraucht er das hier und da. Oder eine Gemeinde mit nur Deutschen. Oder nur Juden. Nur Weiße. Nur Schwarze. Nur Junge. Nur junge Familien. Gemeinde nur junge Familien ist nicht Gottes Plan. Gemeinde nur Alte ist nicht Gottes Plan. Und Gottes Plan ist tatsächlich eine Gemeinschaft, die menschlich nicht möglich ist. Wo man übernatürliche Hilfe braucht. Das ist Gottes Plan. Und wir müssen uns tatsächlich ausstrecken nach unseren Geschwistern. Und das sind halt reale Menschen. Ja. Ja. Das sind reale Geschwister, das sind die, die hier sitzen. Meine Frage ist, wann hast du dich das letzte Mal ausgestreckt nach deinen Geschwistern aus dieser Gemeinde? Na, Sonntag sind wir doch hier. Nein, ich meine so Montag, Dienstag, Mittwoch. Mal anrufen, mal jemanden anrufen, mal jemanden einladen. Sich ausstrecken nach Gemeinschaft mit Geschwistern ist was anderes als Gemeinschaft mit Menschen, die ja, die sowieso lieben. Aber das ist was Gottes Geist bauen will unter uns. Und ich glaube, das hat er hier gebaut. Und das war ein großes Kennzeichen der Gemeinde im Neuen Testament, dass diese Unterschiedlichkeiten überwunden wurden in der Gemeinde. Sklave, stellt euch vor, Sklave und frei. Da haben tatsächlich Sklaven neben dem Freien gesessen. Und die wurden im Gottesdienst gleich behandelt, im Neuen Testament. Das gab es sonst nirgends. Mhm. Mhm. Also Gemeinschaft ist das, wo der Heilige Geist bauen will, wo wir hinfließen sollen, ja, wo er reinfließen will. Also eine Wand ist das Wort, eine Wand ist Gemeinschaft, dann kommt die nächste Wand, ist interessanterweise das Abendmahl. Warum? Warum das Abendmahl? Weil Jesus das gesagt hat. Jesus hat gesagt, das tut, deshalb tun wir es. Jesus hat gesagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Er hat nicht gesagt, zu meinem Gedächtnis macht ihr irgendwie eine Schweigeminute oder zu meinem Gedächtnis baut ihr mir ein Denkmal. Oder zu meinem Gedächtnis baut ihr eine Gemeinde, ein Gemeindehaus. oder zu meinem Gedächtnis, macht er eine goldene Platte über den Eingang. Er hat gesagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Mhm. Und er wollte, dass wir das tun und an ihn denken. Mhm. Wir hier unter uns, wir sollen das tun, Abendmahl feiern und an Jesus denken. Mhm. Bis er wiederkommt.
Ja.
Und das wollte er, dass wir das tun. Und dann sagen wir, okay, Herr, wenn du das willst, dann machen wir das. Mhm. Und damit ist ja viel Segen verbunden. Das hat ja große geistliche Dimensionen, die wir noch gar nicht erfasst haben. Das ist ein eigenes Thema, aber interessanterweise ist das was, was die erste Gemeinde regelmäßig und immer wieder gemacht hat. Sie blieben da drin. Ja. Und eine kurze Anmerkung, wir brechen das Brot, wir brechen nicht den Leib, ja. Also manchmal gibt es das, dass wir weitergeben das Brot und sagen, Christi, Leib für dich gebrochen, ist aber Quatsch. Ja, sollten wir eigentlich nicht sagen. Weil nicht der Leib ist gebrochen, sondern das Brot ist gebrochen. Der Leib von Jesus wurde nicht zerbrochen, sagt Gottes Wort extra. Also das Brot brechen wir, und das ist der Leib, der hingegeben wurde für uns. Und das hat große Auswirkungen. Ich glaube, wir sollten das noch weiter ausschöpfen. Ich weiß noch nicht, wie das geht, aber wir sollten auch Gott bitten, zeig uns noch tiefere Dimensionen vom Abendmahl. Tiefere Kraft, die da drin ist. Tiefere Heilung, die da drin ist. Tiefere Proklamation. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Aber da ist eine große Power drin. Und das letzte, die letzte Wand von diesem Gefäß, Gemeinde, ist Gebet. Gebet muss sein. In allen Formen. Lobpreis, Dank, Fürbitte, geistlicher Kampf, Fasten, Wachen, Bußen, Sprachengebet, alles, was es da gibt im Neuen Testament. Ja. Warum? Weil Gott Gebet hört und Jesus hat selber gebraucht zu beten. Ich habe gerade das Lukas-Evangelium nochmal durchgelesen. Gibt es viele Stellen, wo steht, Jesus betete. Warum muss der eigentlich beten? Jesus wusste, er muss beten. Ist doch interessant. Mhm. Und Jesus betet viel. Und das ist eine Sache, die sein muss in der Gemeinde. Wir müssen selber beten, ihr müsst beten. Betest du? Betest du allein? Wie viel? Zwei Gebete. Wir müssen beten. Und der Kampf geht um was anderes. Da gibt es ein Wort da drin. Das habe ich extra nochmal im Griechischen nachgeguckt. Der Kampf geht ums Bleiben.
Nemo.
Nee, das ist ein anderes Wort. Ganz kompliziertes griechisches Wort. Also bei mir ist es übersetzt mit die Verharten da drin. Aber das heißt, beständig dranbleiben oder nicht loslassen von. Aushalten in. Ja, sowas heißt dieses Wort. Beständig dranbleiben, aushalten in. Immer dranbleiben, immer weitermachen da drin. Und darum geht der Kampf. Anfangen können wir leicht. Ich denke, wir stimmen alle zu. Jawohl, das ist richtig, das ist wichtig. Das wollen wir. Der Punkt ist, ob wir da drin bleiben. Der Kampf geht ums Bleiben. Und das Bleiben zeigt, Bleiben in dem, was Gott will, zeigt, ob wir letztendlich unsere eigene Idee haben oder ob wir Gottes Idee haben. Und ich bin da selber am Kämpfen. Aber ich glaube, ich möchte mal was sagen, ja? Ja. Ich glaube, wenn wir nicht im Wort bleiben, oder wer nicht im Wort bleibt, wer nicht in der Gemeinschaft bleibt, wer nicht im Abendmahl bleibt und wer nicht betet, der ist unbrauchbar für das, was Gott bauen will. Das heißt nicht, dass wir grundsätzlich unbrauchbar sind für Gott. Das habe ich nicht gesagt. Aber wir sind unbrauchbar für das, was Gott bauen will. Versteht ihr, was ich meine? Ich sage das nochmal, wenn wir nicht im Wort bleiben, also ein Christ, der nicht im Wort bleibt, ist unbrauchbar für das, was Gott brauchen will. Ein Christ, der nicht in Gemeinschaft bleibt, ist unbrauchbar für das, was Gott bauen will. Ein Christ, der nicht im Abendmahl bleibt, verpasst da was, was Gott eigentlich gesagt hat, tut's. Und ein Christ, der nicht betet, genauso, ist unbrauchbar für das, was Gott an Gefäß bauen will. Und leider gibt es viele Christen, die das nicht tun. Die bleiben nicht im Wort, nicht in der Gemeinschaft, nicht im Abendmahl und die beten nicht. Das heißt nicht, dass sie verloren sind. Das heißt nicht, dass sie nicht auch gesegnet werden. Das heißt auch nicht, dass sie nicht hier und da was Gutes tun können. Das ist alles möglich. Aber für das, was die Apostel hier bauen wollten, sind sie unbrauchbar. Und das ist eine Wahrheit, die unter dem starken Wirken des Heiligen Geistes hervorgekommen ist. Oder während der Heilige Geist stark gewirkt hat. In dieser Zeit ist diese Wahrheit offenbar geworden. Das bauen die Apostel. Sie verharren in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Sie verharren da drin, sie bleiben da drin, sie hören nicht auf damit. Das ist das, was sie ab dem Zeitpunkt immer gemacht haben. Und nicht irgendwann, okay, jetzt haben wir das lange genug gemacht, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Verharren heißt, ab dem Zeitpunkt haben sie es immer gemacht. Oder? Denkt ihr, nach 2 Jahren haben sie gesagt, okay, jetzt langt es. Brauchen wir nicht mehr Lehre, Apostel, Gemeinschaft, Brechen des Brotes, Gebet. Haben wir jetzt lang genug gemacht. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Das sind interessante Wahrheiten. Und lasst uns das zulassen, dass wir uns neu davon herausfordern. Sagen, ja, Herr, ich bleibe auch da drin. Ich bleibe in deinem Wort, ich bleibe im Abendmahl, ich bleibe im Gebet, ich bleibe auch in der Gemeinschaft mit meinen Geschwistern. Und wir bitten darum, Heiliger Geist, komm mehr, fließ da rein. Aber komm nicht nur und segne uns, sondern komm und bau was, wo du bleiben kannst. Das ist so mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dass mehr vom Heiligen Geist kommt. Mein Wunsch ist, dass wir eine Ausgießung von Gottes Geist erleben. Aber mein Wunsch ist nicht, dass das so ein Erdloch ist über mir im Garten. Und dann fließt der Heilige Geist da rein und dann ist er weg. Das möchte ich nicht erleben. Ich möchte, dass wir, dass der Heilige Geist hier was bauen kann, sei es groß oder klein, wo er bleiben kann. Also das ist ja das Thema, was uns schon die ganze Zeit beschäftigt. Aber wenn wir uns ausstrecken danach, brauchen wir auch dieses Gefäß.